Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Britta Mersch. Hallo. Wenn Frauen ein Baby erwarten, dann bereiten sie sich ja erstmal auf die Geburt vor. Also wie man die Schmerzen händelt, wie das der Mann im Kreißsaal alles so machen sollte und so weiter. Und erst wenn das Baby auf der Welt ist, dann dämmert es ja einem so langsam, welche Herausforderungen das Elternsein noch mit sich bringt. Schlafen im eigenen Bettchen, das kommt ja meistens nicht so gut an. Und mit dem Stillen klappt es vielleicht am Anfang auch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Da entsteht dann bei Eltern vielleicht manchmal schon ziemlicher Druck, mit dem man nicht gerechnet hat. Meistens hat sich das dann nach ein paar Monaten so alles einigermaßen eingestellt. Und dann kommt schon wieder der nächste Schritt. Das Baby wird langsam an feste Nahrung gewöhnt. Und das ist dann auch wieder eine Umstellung, also für das Baby und für die Eltern. Denn das Baby, das muss ja erstmal verstehen, was Essen ist. Es muss sich an ganz neue Geschmäcker gewöhnen. Und die Eltern, ja, die haben auch manchmal so den Eindruck, bekommt jetzt eigentlich mein Kind alles das, was es braucht? Welche Babynahrung die richtige ist, das ist das Thema heute im Marktplatz. Bei Nele Langhammer und ihrem Sohn Theo, da hat der Beikoststart gut geklappt. Er hat den ersten Brei mit 4,5 Monaten bekommen.
Am Anfang war er ein bisschen skeptisch, weil er ja nur die Brust kannte. Aber also er hat dann den Mund auch aufgemacht. Ich habe das vorgemacht mit ganz weit die Schnute auf. Und dann hat Theo auch eigentlich problemlos den Löffel genommen und fand es ganz gut, würde ich jetzt behaupten.
Ja, am Anfang sind es ja auch wirklich nur ein paar Löffel, die das Baby bekommt, manchmal nur ein einziger. Und trotzdem gibt es dann viele offene Fragen. Also welches Gemüse nehme ich, was mag mein Kind und was kann ich eigentlich direkt vom Speiseplan streichen?
Also ich habe ihm eine Woche lang nur Süßkartoffelbrei angeboten, immer um die Mittagszeit herum. Mal wollte er es, mal nicht. Also es war so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hat er 3-4 Löffel gegessen, dann mal gar nicht. Dann habe ich ihm nur die Brust angeboten. Und in der zweiten Woche habe ich ein neues Gemüse eingeführt, das war die Pastinake. Aber Pastinake mochte er überhaupt nicht. Also das hat er komplett verweigert, ausgespuckt. Wenn er das gerochen hat, wenn der Löffel vor seiner Nase war, hatte ich wirklich gar keine Chance.
Ja, so ist das dann tatsächlich mit den Babys. Die haben ja schon ganz früh ihren eigenen Kopf, viel mehr, als man sich das am Anfang auch so vorstellt. Insgesamt hat das mit Theo und dem Brei aber gut geklappt, sagt Nele Langhammer. Er ist jetzt 6 Monate alt und mag eigentlich alles. Gemüse, Kartoffeln, Getreide, Fisch und Fleisch.
Also Theo ist wirklich ein Allesfresser, kann man so sagen. Der verdrückt große Portionen. Also der isst wirklich mit Freude. Da hatte ich sehr leicht mit ihm.
Ja, das können nicht alle Eltern sagen, das weiß ich. Was Eltern aber beachten sollten bei der Ernährung im ersten Lebensjahr und auch über das Säuglingsalter hinaus, das ist das Thema heute im Marktplatz. Wir sprechen also darüber, wie Eltern ihre Kinder an Gemüse, Obst und an Fleisch gewöhnen können. Ob man jetzt unbedingt selber kochen muss oder ob man auch den Brei aus dem Gläschen nehmen kann und was Eltern auch tun können, wenn das Baby jetzt partout nicht essen will. Das sind nur einige der Fragen, die wir heute klären. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen vorstellen, die heute am Marktplatz teilnehmen. Das ist einmal Edith Gätjen. Sie ist Autorin von mehreren Ratgebern zum Thema Beikost und Ernährung im Kindesalter. Viele kennen vielleicht das Buch Lotta lernt essen. Sie gibt auch Beikostseminare für Eltern und für Hebammen und ist Präsidentin des Vereins für unabhängige Gesundheitsberatung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dabei ist auch Professor Dr. Mathilde Kersting. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und sie leitet an der Universitätsklinik in Bochum das Forschungsdepartment Kinderernährung, kurz FKE. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Mersch.
Dabei ist auch Professor Dr. Med Berthold Koletzko. Er ist Kinder- und Jugendarzt und Leiter der Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München. Er ist auch Vorsitzender der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und Sprecher des Netzwerks Gesund ins Leben, das sich mit den Themen Ernährung und Bewegung befasst. Guten Morgen.
Schönen Morgen, Frau Mersch. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, es freut mich auch. Und eigentlich sollte noch eine Hebamme heute an der Sendung teilnehmen. Sie musste leider kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Sie können sich natürlich auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Frau Gätjen, ich würde gerne mal mit Ihnen beginnen, weil der erste Brei, da sind Sie ja auch in der Beratung tätig mit Eltern und mit Hebammen, aber jetzt gerade mal so aus Elternsicht ist ja dieser Brei nochmal so ein Meilenstein im Familienleben. Also ich weiß, dass da viele Eltern nochmal aufgeregt sind, sich viele Gedanken machen, wie mache ich es, kaufe ich ein Gläschen oder koche ich direkt. Was ist denn eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mit der Beikost zu starten?
Ja, also es gibt ja da ganz klar offizielle Zeitpunkte, die angegeben werden. Also von den Empfehlungen her, eben ab dem 5. Monat kann man loslegen. Das ist ja das erstmal, was die Darmreife eben auch angeht, wo man sagt, okay, damit wäre es möglich. Ich finde ganz wichtig, dass die Eltern erstmal eine gute Bereitschaft zeigen müssen, dass die eben für sich klar haben müssen, hey, das ist in Ordnung, wenn mein Kind jetzt was anderes oder unser Kind jetzt was anderes zu essen. Das ist oft entscheidend, dass es eben auch wirklich gut angenommen wird. Dann gibt es aber auch mal noch einen anderen wichtigen Punkt, und zwar, dass Eltern schauen, ist das Kind im Moment frei? Denn wenn die gerade dabei sind, sich mit einem anderen Entwicklungsthema zu beschäftigen, zum Beispiel in die Bewegung gehen oder es gibt einen Wechsel in der Betreuung oder sowas, dann sind die nicht frei, auch noch ein anderes Essen aufzunehmen. Auch das ist wichtig. Und sie müssen gesund sein, das ist auch ganz entscheidend. Also nicht gerade eine Erkältung haben oder frisch geimpft sein oder sowas. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass das individuell ist. Ab dem 5. kann es losgehen, muss es aber nicht losgehen. Und hier sollen Eltern ins Gefühl gehen und in die Beziehung gehen mit dem Kind, um das dann zu entscheiden.
Also ab dem 5. Monat heißt ja dann wirklich, wenn das Kind 4 Monate alt ist. Also es ist bis dahin ja gestillt worden oder hat das Fläschchen bekommen und dann geht es so langsam los. Weil das klingt ja immer so früh, mit 4 Monaten kann man starten.
Ja, es ist eben nicht mit 4 Monaten, das hört sich so ein bisschen an, als wäre es eben quasi nach 3. Also entscheidend ist eben ab dem 5. wirklich auch die 5 immer so zu formulieren. Ich merke immer, dass es da Verwirrung gibt. Die 17. Woche könnte man auch mit reinbringen, dann ist es manchmal so ein bisschen deutlicher vom Zeitpunkt her. Und entscheidend ist frühestens ab dem 5. Das ist eigentlich die Aussage. Und die Aussage heißt ganz deutlich, auf keinen Fall vorher, aber auch nicht, du musst dann anfangen.
Okay, genau. Also das heißt, das kann man ja wirklich auch noch 4 bis 6 Wochen nach hinten schieben. Also man kann ja durchaus erst 4 Wochen später starten, 6 Wochen später starten und auch 8 Wochen später starten, ohne dass jetzt was passiert sozusagen. Erstmal passiert ja sowieso gar nichts, wenn das Kind ganz normal das Fläschchen bekommt oder gestillt wird.
Genau. Entscheidend an der Stelle ist, wenn es später ist, dann ist entscheidend, dass eben hier an der Stelle die Eltern nicht hingehen und denken, oh, mein Kind ist ein schlechter Esser. Weil das passiert häufig, weil doch von der Gesellschaft her aus immer gesagt wird, jetzt geht's los, jetzt muss das Kind eben halbfeste, breiige Kost bekommen. Und wenn das aber dann nicht so ist, also wenn das Ist dem Soll nicht entspricht, dann ist es ganz häufig so, dass Eltern sagen, oh, ich habe einen schlechten Esser. Und das finde ich immer sehr schade, denn eben damit ist schon so ein bisschen was vorbestimmt für das Kind. Und das Kind ist kein schlechter Esser, es ist ein guter Trinker. Und im Moment war das noch nicht die Zeit, was anderes, quasi was Neues ins Leben zu integrieren. Also da ist wichtig, gut zu begleiten.
Ich glaube, da machen sich Eltern auch manchmal untereinander ein bisschen Stress. Also gerade Frauen, die vielleicht das erste Kind haben, dass das dann wie so ein Wettbewerb manchmal ist. Mein Kind isst schon einen halben Becher, mein Kind isst schon 10 Löffel oder so. Und dass man sich dann ganz schlecht fühlt und denkt, oh, warum macht mein Kind das jetzt nicht? Es ist aber einfach auch ein anderes Kind. Das ist immer ja noch wichtig mitzudenken, wie Sie es ja auch sagen.
Ja, ein anderes Kind und vor allen Dingen der Start war oftmals anders, ne? Also das ist ja auch wichtig. Ist das ein Kind, was auf die Welt kommt und gleich eben an die Brust geht und alles läuft gut? Oder waren da am Anfang eben auch schon vielleicht Ungereimtheiten, ja, die sich dann oft noch so ein bisschen in die Länge ziehen und eben vielleicht gerade erst seit 2 Monaten eine gute Stillbeziehung da ist, ne? Und das muss man auch mit einbeziehen.
Herr Kuletzko, diese Sorgen von Eltern, die kennen Sie ja auch, die erleben Sie ja, glaube ich, auch als Kinderarzt in der Praxis. Wenn dann wirklich Eltern zu Ihnen kommen und sagen, mein Kind isst nicht, passiert das dann wirklich schon mit Kindern, die 6, 7 Monate alt sind oder 5, 6, 7 Monate alt sind, wo der Beikostchart ja gerade erst beginnt?
Also diese Sorge, mein Kind isst nicht, die kommt eigentlich mehr im 2. Lebensjahr, wenn Kinder immer mehr wählerisch werden, wenn es diese sogenannte Neophobie gibt, wo neue Lebensmittel nicht akzeptiert werden oder nicht leicht akzeptiert werden. Das beginnt zwar schon so mit 6 Monaten, aber ist eigentlich so mit dem Maximum erst mit 2 Jahren erreicht. Also im ersten Lebensjahr gibt es wahnsinnig viele Fragen, weil da ist die Ernährung echt enorm wichtig. Da muss ich das einmal vor Augen führen. Die Entwicklung des Säuglings im ersten Lebensjahr, die ist ja einfach ein Wunder. Das ist ja sensationell. Das Gewicht verdoppelt sich in nur 4 bis 5 Monaten, verdreifacht sich in einem Jahr. Und das Kind braucht eine Riesenmenge an Nahrung dafür. Wenn man die Menge an Milch, die ein Säugling trinkt, in den ersten Monaten mal hochrechnen würde auf einen Erwachsenen, dann wären das für uns mehr als 10 Liter Milch am Tag, die wir trinken müssten. Das würde keiner bei uns schaffen. Mhm. Also das ist schon, verdeutlicht schon, wie wichtig die Ernährung ist und wie wichtig auch die ausgewogene Ernährung ist für die Gesundheit und Entwicklung des Kindes. Es ist ja nicht nur die Gewichtszunahme, es ist ja auch die Entwicklung der Organe, des Gehirns, des Immunsystems, der ganzen Funktionen, wo lebenslange Prägung erfolgt. Deswegen machen sich natürlich Eltern ganz viele Gedanken. Und ich kann nur unterstreichen, was eben schon gesagt wurde. Wichtig ist, dass jedes Kind anders ist und dass man die individuellen Signale des Kindes beachten sollte, dass man antwortet, wenn man das Responsive Feeding auf das, was das Kind an Signalen ausgibt. Es gibt Kinder, die sind an der Brust absolut zufrieden und glücklich. Und da sollte man nicht mit Macht dann die Beikost einführen. Und es gibt andere Kinder, denen merken die Eltern schon an, die möchten etwas anderes, die haben diese Signale, dass sie zusätzlich zur Milch was anderes brauchen. Und deswegen ist ja ganz bewusst dieser Zeitraum der Einführung gewählt worden, dass wir sagen, irgendwann zwischen 17 und 24 Monaten ist es immer richtig, nicht vor dem Alter von 17 Wochen und nicht im Alter.
Wochen, genau, nicht Monaten, sondern Wochen.
Und nicht nach dem Alter von 24 Wochen. Warum? Weil tatsächlich dann am Ende des ersten Lebensjahres die Nährstoffspeicher erschöpft sind und insbesondere die Zufuhr von Eisen und auch von Zink wirklich wichtig ist für die Entwicklung des Kindes. Deshalb sollte man nicht wirklich länger als etwa bis zum Alter von 24 Wochen warten mit der Einführung der Beikost.
Es ist aber letztlich auch eine Beikost. Also das darf man ja auch nicht verwechseln, dass man jetzt sofort wieder wirklich eine ganze Mahlzeit ersetzt, sondern man spricht ja erstmal wirklich von einer Beikost, also von einer begleitenden Nahrungsaufnahme zum Stillen und zum Fläschchen. Also wirklich am Anfang sind es ja erstmal wirklich ein paar Löffel, mit denen man startet, auch damit sich der Darm zum Beispiel an diese neue Nahrung gewöhnen kann, oder?
Ja klar, das braucht ein bisschen Zeit. Es ist weniger der Darm. Der Darm kann eine ganze Menge, aber es ist die Mundmotorik, ist die Gewöhnung an die neue Konsistenz, an den Löffel, an den Geschmack. Das ist ein Lernprozess. Und wir wissen zum Beispiel aus Studien, dass Säuglinge mittel 8-mal einen neuen Geschmack angeboten bekommen müssen, bis sie ihn wirklich akzeptieren. Und das ist für Eltern oft überraschend, die dann 3-mal zum Beispiel den Blumenkohl anbieten, 3-mal spuckt das Kind es wieder aus. Und dann ist die Schlussfolgerung von den Eltern, mein Kind mag keinen Blumenkohl, aber das ist dann tatsächlich oft zu früh gefolgert. Wie gesagt, im Mittel 8-mal soll man ein neues Gemüse, einen neuen Geschmack anbieten, bevor das Kind es wirklich akzeptiert und mag.
Frau Kersting, Sie leiten an der Universitätsklinik in Bochum das Forschungsdepartement Kinderernährung. Also sind also wirklich in der Forschung aktiv und gucken, ja, was brauchen Babys eigentlich? Gibt es denn eigentlich bei der Auswahl der Gemüsesorte, das ist ja auch immer so ein Mysterium erstmal für Eltern, was nehme ich eigentlich? Muss man da auch wirklich schon jetzt beim allerersten Brei oder beim allerersten Versuch schon auf irgendwas achten, was die Nährstoffe angeht? Oder ist das erstmal, würden Sie sagen, ganz am Anfang schon so was Spielerisches, was Eltern da machen sollten?
Zunächst kommt es darauf an, dass das Kind ja generell etwas Neues bekommt. Es bekommt nicht mehr nur Milch, sondern etwas Halbfestes. Und das ist traditionell in Deutschland Gemüse und das ist traditionell über Jahrzehnte gewöhnte Karotte gewesen, weil man der Karotte viele Vorteile zugesprochen hat. Sie ist gut verträglich, immer verfügbar, sie schmeckt leicht süßlich, die Muttermilch schmeckt auch leicht süßlich. Aber heute weiß man, dass die monotone Karottenfütterung am Anfang nicht so besonders günstig ist für die Neugier von Kindern auf neue Geschmäcker. Da gibt es Studien, die zeigen, dass Babys, die am Anfang der Beikosteinführung, also am Beginn der Gemüsefütterung, verschiedene Gemüsesorten bekommen haben, gerne auch von Tag zu Tag wechselnd, dass diese Kinder sowohl als Babys im zweiten Lebenshalbjahr als auch noch im Kleinkindalter neugieriger sind auf andere neue Lebensmittel, neue Gemüse. Und das ist ja ein Vorteil, weil wir uns ja für die Kinderernährung generell eine gemischte Ernährung wünschen, mit vielen verschiedenen Lebensmitteln. Insofern diese Tradition, diese Vorsicht, Karotte, 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 schätzen wir heute eher als Nachteil ein. Und wir ermutigen heute Eltern, dass sie schon am Anfang der Beikosteinführung auch mutig sein können und können verschiedene Gemüsesorten einsetzen. Quasi alle Gemüse, die wir kennen, eignen sich dafür die Säuglingsernährung. Natürlich müssen sie gekocht sein und sie müssen eine entsprechende Konsistenz haben.
Wobei bei Möhre ja auch immer heißt, sie stopft. Also das ist was, was man gar nicht geben sollte. Ganz am Anfang habe ich zumindest immer gehört, die Möhre stopft, wurde immer gesagt.
Bei einigen Kindern ändert sich der Stuhl, wenn anstatt der Milch dann auch andere Lebensmittel gegeben werden. Aber das könnte bei einem anderen Gemüse genauso passieren. Das legt sich in der Regel.
Okay.
Also da muss man jetzt keine Sorgen haben, deswegen dann das Gemüse abzusetzen. Und da wir ohnehin Abwechslung empfehlen beim Gemüse, regeln sich möglicherweise diese angeblichen Verdauungsprobleme auch von selbst.
Jetzt ist es aber auch so, dass sich die Empfehlungen manchmal ändern. Also die Frau, die wir eben gehört haben, die hat ja auch gesagt, sie hat immer ein Gemüse eine Woche gegeben. Das weiß ich, habe ich bei meinem ersten Kind auch noch gelernt. Die ist jetzt 7 Jahre alt, dass da wirklich gesagt wurde, ein Gemüse eine Woche lang, also zum Beispiel Kürbis, dann die nächste Woche Pastinake, dann eine Woche Möhre und dann kann man eine Kartoffel dazu machen und dann aber irgendwann viel später das Fleisch. Das ist ja alles überholt inzwischen. Also im Moment sagt man ja wirklich, man kann theoretisch mit Gemüse, Kartoffel, Fleisch, Brei eigentlich schon starten. Oder würden Sie doch empfehlen, erstmal so mit einigen Gemüsesorten anzufangen?
Aus praktischen Gründen würde ich mal empfehlen, mit einem Lebensmittel anzufangen. Weil das Kind ja, was am Anfang ja auch schon von Frau Gethe geschildert wurde, am Anfang nur kleine Mengen isst, um sich an diese ungewohnte Konsistenz zu gewöhnen und die Löffelfütterung auch zu bewältigen zu können. Das sind die praktischen Gründe. Theoretisch könnte das Kind von Anfang an Gemüse, Kartoffeln und Fleisch bekommen. Das kann es verdauen und auch vertragen.
Also da wird man den Darm nicht überfordern?
Nein, aber aus praktischen Gründen würde ich schon die Reihenfolge einhalten. Gemüse, und wenn das Gemüse gut akzeptiert wird, auch schon nennenswerte Mengen gegessen werden, die Löffelfütterung gut klappt, dann kann man Kartoffeln dazugeben und da kann man auch zügig Fleisch dazugeben. Da kommt dann noch eine kleine Menge Fett dazu, um den Kalorienbedarf des Kindes zu decken.
Frau Gethin, es gibt ja dann auch immer noch mal diese Frage, nimmt man Brei oder nimmt man Stücke? Also es gibt ja die einen, die sagen, man sollte wirklich mit dem Löffeln beginnen. Das machen ja auch viele Eltern. Andere sagen, es gibt ja diese Methode, die heißt Baby-Led Weaning, also das Baby entscheidet selbst, wie es abstillt. Und bei dieser Methode bekommt es ja Stückchen in die Hand, also gekochte Stückchen, was es dann selbst isst. Kann man da sagen, das eine ist besser als das andere oder funktioniert grundsätzlich beides?
Also ich würde nicht sagen, dass man sagen kann, dass eine besser ist als das andere. Das ist eine neuere Methode, die von einer englischen Hebamme hierher gebracht worden ist, vor sicherlich 10 Jahren mittlerweile, die sehr beliebt ist im Moment. Zumindest in der Großstadt kann man das ganz gut mitbekommen, dass das viele Eltern gerne machen möchten. Das ist deutlich später. Und da gibt es im Moment noch keine einzige Studie, die sagt, Mensch, dann essen die Kinder später besser oder nicht. Ich finde es immer wieder ein bisschen schwierig, ihnen von Anfang an Stücke zu geben. Einmal hat das was mit der Zubereitung zu tun, die gar nicht so einfach ist, das Gemüse richtig dann zu garen, dass es nicht verkocht ist, beziehungsweise so, dass man es eben auch gut in der Hand halten kann. Ich finde, viele Kinder sind überfordert mit einem so großen Angebot, was sie bekommen. Und das Ganze funktioniert ja nur, wenn die Bereitschaft da ist, eben wirklich auch lange sehr, sehr viel eben noch Muttermilch zu geben. Ansonsten, die Kinder können mit 6 Monaten noch nicht 100 Gramm Gemüse am Stück essen. Und mein Plädoyer ist, warum können wir nicht beides machen? Warum können wir die Kinder nicht gut versorgen mit eben den ausgewogenen Breien, also der halbfesten breiigen Kost, um dann sie immer wieder auch zu motivieren, schon mal Brot am Stück zu essen oder eben auch reifes, weiches Obst oder so kleine Gebäckstücke, das geht auch ganz gut. Das heißt, sie lernen eben schon ein bisschen mit halbfester, stückiger Nahrung zurechtzukommen und werden aber gut versorgt und gesättigt über die halbfeste breiige Kost. Also, dass man eben im Endeffekt eine Kombination macht. Und ich erkläre das den Eltern immer ganz gerne so als Bild. Die Kinder liegen am Anfang vom Liegen, gehen sie irgendwann in den Stütz und dann kommen sie ins Robben und ins Krabbeln und ins Laufen. Und so haben wir erst flüssige Nahrung, dann haben wir halbfeste breiige, dann haben wir halbfeste stückige, bis dass wir eben ganz feste stückige Nahrung haben. Das ist für mich sehr kontinuierlich.
Herr Kuletzko, würden Sie zustimmen? Weil manche sagen ja auch, dieser Brei, wenn man dem den Baby gibt, das ist ja schon sowas Aufgestülptes. Also da kann das Baby nicht selbst entscheiden. Würden Sie da zustimmen, dass man da eben beides einfach probieren sollte? Oder würden Sie wirklich von einer Methode auch abraten?
Also ich plädiere hier für Gelassenheit. Dass ein Baby selbst entscheiden kann, ist auch eine Überforderung des Lebensalters, muss man dann auch mal sagen. Das, was Frau Gätjen sagte, ist ja das, was traditionell Eltern schon immer gemacht haben. Sie haben einen Brei gegeben und trotzdem das Kind mit der Hand irgendwas gegriffen, an der Karotte gelutscht oder wenn es eine weiche Karotte war, auch davon gegessen oder von anderem Gemüse. Das funktioniert prima, dass man sowohl Brei als auch feste oder halbfeste Nahrung füttert. Aber wenn man sich sozusagen festlegt, es geht nur eins, ich darf nur feste Stücke, die das Kind selber auswählt, füttern, dann habe ich eben entscheidende Nachteile, ist eben schon angeklungen. Die Einführung ist später und es wird weniger eingeführt und die Auswahl ist eingeschränkt. Ich habe ja schon gesagt, was uns besonders wichtig ist bei der Beikost-Einführung.
Herr Kuletzko, wir müssen kurz in die Nachrichten gehen. Wir sprechen gleich weiter über das Thema, welche Babynahrung die richtige ist. Um die richtige Babynahrung von Anfang an geht's heute im Marktplatz. Wir diskutieren mit der Ernährungsberaterin Edith Gätjen. Sie berät Eltern und Hebammen zum Thema. Dabei ist auch die Ernährungswissenschaftlerin Professor Mathilde Kersten. Kersting, Entschuldigung. Sie leitet an der Universitätsklinik Bochum das Forschungsdepartement Kinderernährung und mit dem Kinder- und Jugendarzt Professor Berthold Kuletzko. Er ist unter anderem Vorsitzender der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Eine gute Ernährung für das Kind, die beginnt ja eigentlich schon, wenn das Baby noch im Mutterleib wächst. Da sollten dann Frauen auch darauf achten, dass sie sich gesund ernähren und nicht zu viel Süßes oder zu viel Fettiges essen. Und eine ausgewogene Ernährung, die wird ja auch empfohlen, wenn Frauen die Babys stillen. Und ohnehin gilt ja Stillen sowieso als das Beste fürs Kind. Doch manchmal, da geraten Frauen ja auch ziemlich unter Druck, wenn das mit dem Stillen einfach nicht so klappen will.
Für mich war es ursprünglich eigentlich gar keine Frage, dass ich mein Kind stille. Ich habe mir überhaupt nicht die Frage gestellt, ob ich Milchpulver nehme, aber dann hat das einfach so wehgetan, dass wir irgendwann gesagt haben, nee, das bringt nichts. Ich hatte schon Angst vor jedem Stillgang. Und dann sagte die Hebamme irgendwann, also ich finde es gut, wenn Sie es noch versuchen, aber ich verstehe auch, wenn Sie jetzt sagen, lassen Sie es einfach und dann geht es Ihnen besser und dann geht es auch dem Kind besser.
Ja, wenn Mütter nicht stillen können oder wollen, dann können sie Milch aus dem Fläschchen geben. Die gibt es ja in Pulverform im Supermarkt oder in Drogerien. Und bei der Wahl der richtigen Milchnahrung, ja, da gibt es ja auch so einiges zu beachten. Dazu forscht auch das Forschungsdepartement Kinderernährung an der Universitätsklinik in Bochum. Frau Kersting, Sie sind gleich auch im Beitrag zu hören. Und es kann für Frauen ja erstmal auch verunsichernd sein, wenn sie ihr Kind nicht stillen können oder nicht stillen möchten.
Es gab da in der Hebammenschule so ein Plakat, wo dann die Inhaltsstoffe der Pulvermilch aufgelistet waren und die Inhaltsstoffe der richtigen Muttermilch. Und das Plakat war wirklich so 1,80 Meter lang. Und die Inhaltsstoffe der Muttermilch waren die ganze Plakatlänge und die Inhaltsstoffe von der Pulvermilch irgendwie so ein Drittel oder noch weniger. Natürlich ist da weniger drin.
Als Nathalie Müller entscheidet, dass sie ihre Tochter mit der Flasche füttern will, ist die Kleine wenige Tage alt. Viele Informationen prasseln auf die Eltern ein, dass man die Milch nicht auf Vorrat anrühren, sondern immer frisch machen soll, dass man Leitungswasser dafür abkochen kann, aber nicht muss und dass sie ruhig immer bei der sogenannten Prämilch bleiben sollen, die Babys ab der Geburt trinken dürfen.
Meine Hebamme hatte mir gesagt, dass wir auch gar nicht auf irgendwie Milchpulver 1 oder 2 dann irgendwie umschwenken sollen. Da könnte man das Kind überernähren und bei der Pränahrung kann man sie so oft füttern, wie sie wollen und irgendwie kann man sie aus irgendeinem Grund dann nicht überernähren.
Was die Hebamme ihr gesagt hat, entspricht allerdings nicht mehr ganz dem neuesten Stand der Forschung, sagt Professorin Mathilde Kersting vom Forschungsdepartement Kinderernährung der Uniklinik Bochum. Kersting empfiehlt, ab dem 6. Lebensmonat von Prä auf sogenannte Zweiermilch umzusteigen, also auf die Folgemilch für Babys.
Im Vergleich zu den Prä- und Einsnahrungen haben die Zweiernahrungen neuerdings einen höheren Eisengehalt. Das sieht die neue europäische Regelung für die Zusammensetzung dieser Flaschennahrung vor. Und dieser höhere Eisengehalt in den Zweiernahrungen hat den Vorteil, dass er in einer Phase kommt, in der der Eisenbedarf von Kindern im zweiten Lebenshalbjahr ganz besonders hoch ist.
Mathilde Kersting forscht seit mehreren Jahrzehnten zum Thema Babyernährung. Die Empfehlungen haben sich dabei immer wieder geändert. Jüngst auch, was die Allergieprävention angeht. Lange Zeit wurde empfohlen, dass Babys, die familiär mit einer Kuhmilchallergie vorbelastet sind, eine spezielle hypoallergene Milch, kurz HA-Milch, bekommen. Das ist eine Milch, bei der das Kuhmilcheiweiß bei der Produktion des Milchpulvers hydrolysiert, also aufgespalten wurde. Nach den neuesten Erkenntnissen sei das aber nicht unbedingt nötig.
Ja, es gibt eine große Übersichtsstudie, die alle vorhandenen Studien zu diesen sogenannten hypoallergenen Nahrungen zusammengetragen hat und konnte dabei keinen eindeutigen Vorteil von HA-Nahrungen im Vergleich zu den üblichen Nahrungen, die, in denen das Eiweiß nicht hydrolysiert ist, nachweisen.
Die beste Allergieprävention bleibe es allerdings, wenn Kinder die ersten Monate nur gestillt werden. Trotzdem kann die Milch aus dem Fläschchen auch Vorteile haben, findet Nathalie Müller. Sie hatte früher als stillende Frauen ein paar Freiheiten zurück.
Also mein Mann konnte dann auch einfach Schichten in der Nacht übernehmen. Das war natürlich ganz toll. Ich konnte auch ab und zu weggehen. Das war alles kein Problem. Ich hatte auch das Gefühl, dass Lea da schon recht gut durchgeschlafen hat. Dadurch, dass sie immer halt ihre fixe Portionsgröße bekommen hat. Lea hat ziemlich schnell, so im zweiten Monat, hat die eigentlich schon durchgeschlafen und war recht entspannt alles in der Nacht.
Nathalie Müller ist im Moment mit dem zweiten Kind schwanger. Sie überlegt, ob sie es nach der Geburt überhaupt mit dem Stillen probieren soll, da sie so gute Erfahrungen mit der Milch aus dem Fläschchen gemacht hat. Professorin Kersting legt allen Eltern das Stillen ans Herz, sagt aber auch, dass die Milch aus Pulver immer besser werde und Stillen nicht um jeden Preis die beste Lösung sei.
Wenn das mit dem Stillen ganz schwierig ist, dann ist eine Muttermilchersatznahrung ist heute auch gut. Und das entspannt häufig die Mütter. Das ist dann auch förderlich für die gesamte Ernährung des Säuglings.
Ja, und das ist ja letztlich bei allem, was man tut, auch immer das Wichtigste, dass Familien und auch die Kinder möglichst entspannt bleiben bei allen Dingen, die auftauchen und die zu tun sind. Lena Sterz war das über die neueste Forschung zum Thema Fläschchennahrung und Milchpulver. Trotzdem, Frau Kersting, Sie waren ja im Beitrag zu hören, ist das ja doch immer noch mal so eine Philosophie für sich mit dieser Fläschchenmilch auch. Ich stelle mir jetzt noch mal die Situation vor, wenn man in der Drogerie steht, da gibt es ja unendlich viele Produkte, teilweise Bio, teilweise nicht Bio. Das geht los bei 3 €, es gibt welche für 18 € die Packung. Wie findet man denn da überhaupt ja das richtige Produkt für das Kind, was jetzt die Fläschchenmilch angeht?
Man kann da wenig falsch machen, weil für alle Produkte dieselben Regelungen für die Zusammensetzung, was die Nährstoffe betrifft, gelten. Das sind europäische Vorschriften, die müssen eingehalten werden in allen Ländern und in allen Produkten. Und die sind relativ präzise für alle, sowohl die Pränahrung wie auch die Folgenahrung, die Zweinahrung, aber auch die Einsnahrung. Insofern ist die Entscheidung, jetzt kann eigentlich nicht falsch werden zwischen den Produkten. Wenn man sich einmal für ein Produkt entschieden hat, kann man dabei bleiben, auch wenn man das Gefühl zum Beispiel hat, das Kind kommt damit nicht zurecht. Der Wechsel der Milchnahrung ist dann meist keine Lösung.
Okay, das heißt, das liegt dann eher daran, dass es die Milch vielleicht generell nicht verträgt. Aber dann, wenn man da nicht stillt, hat man ja doch auch ein Problem. Wobei es ja auch gar nicht ist, dass wenn man stillt, dass dann nicht immer Bauchschmerzen auftauchen. Also das kann ja bei jedem Kind eigentlich sein, egal ob man jetzt stillt oder nicht, dass es die Milch nicht verträgt irgendwie.
Die Bauchschmerzen können ja gerade aus einem ganz anderen Anlass kommen und die Mutter denkt, das ist die Milch.
Mhm.
Und der Wechsel der Milch bringt möglicherweise für die Mutter eine Linderung, aber es war gar nicht der Auslöser.
Mhm. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, das ist Frau Baumann. Sie wohnt in der Nähe in Wetzlar in Hessen und sie hat, glaube ich, eine Anmerkung noch zu Supermarktprodukten und zwar zu den Gläschen. Guten Morgen, Frau Baumann.
Ja, guten Morgen. Und zwar hatte ich in der Ankündigung Ihrer Sendung gehört, dass es unter anderem auch um das Thema Zucker geht in der Sendung. Und ich habe festgestellt, aufgrund dessen, dass mein Sohn Neurodermitis hatte, also mein älterer, und ich da Zucker karenziert habe, dass also in Babynahrung oftmals Zucker drin ist, also nicht nur Zucker an sich, sondern auch unter anderen Deklarationen. Also es gibt ja verschiedene versteckte Zucker.
Also Sie meinen den Zucker, den man, also die Gläschen, die man kauft zum Beispiel, oder wo meinen Sie, ist dieser versteckte Zucker überall drin?
Also genau, also in Gläschen bei Babys, also bei ganz kleinen würde ich sagen, ist das noch okay. Aber wenn die Kinder dann etwas älter werden und man gibt da eben noch so bestimmte Gläschen oder Produkte für Kinder. Also wenn man sich da mal in den Drogerien umguckt, dann ist da ganz viel auch solche starken Fruchtsaftkonzentrate und solche Dinge. Also das ist ganz viel in Babynahrung drin. Und ich habe das für mich auch festgestellt, als ich schwanger war, dass ich Produkte gekauft habe, die dann als Energieriegel für Schwangere und so weiter gekennzeichnet waren, wo so die erste Zutat Glukosesirup war. Und ich finde, wenn man dann sein Kind gesund ernährt, also ich habe dann immer selbst gekocht und auch viel mit frischem Gemüse, und man sein Kind dann in eine Einrichtung gibt, also unser Sohn ging dann mit 11 Monaten in eine Krippe, dann hat man da doch auch sehr stark zu kämpfen, wenn man sagt, man möchte das Kind zuckerfrei ernähren, weil es dann zum Beispiel schon für die Kleinsten ab einem Jahr Pudding oder Eis zum Nachtisch gibt. Mhm. Und das war dann sowas, also...
Ja, das sind ja dann zwei. Ja, finde ich gut. Das sind ja zwei Themen eigentlich, ne? Also genau, einmal, genau. Was kaufe ich mir ein? Vielleicht bleiben wir erstmal bei dem einen Thema, über dieses Thema Zucker, ab wann und wie kann man es vermeiden, sprechen wir später nochmal. Ich würde gerne ganz erstmal kurz bei diesem Thema Gläschen bleiben, Frau Gätjen. Also auch da ist ja im Drogeriemarkt findet man ja unzählige Produkte. Also sei es der Gemüsebrei, sei es der Gemüsebrei mit Fleisch. Teilweise hat er dann schon Gewürze drin. Teilweise gibt es dann auch sowas wie Abendbrei mit, ich weiß es nicht, Vanille und Zimt zum Beispiel, wo ich dann immer auch dachte, muss das für 6 Monate schon sein? Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt Gläschen verwenden möchte und auf die Produktinhaltsstoffe gucke?
Also wenn ich Gläschen einkaufe, dann ist es sinnvoll, sich die Zutatenliste genau anzuschauen. Und die ist ja so eben aufgebaut, dass was am meisten prozentual enthalten ist, steht an erster Stelle. So, danach kann man dann auch schon so ein bisschen die Qualität sich anschauen. Und dann empfehle ich den Eltern immer, sich genau die Zutatenliste anzuschauen für die Selbstherstellung dieser 3 Breie, die wir haben. Und da sollten möglichst die Zutatenliste auf dem Gläschen dem entsprechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei hat, dann wäre da an erster Stelle das Gemüse, dann ständ da die Kartoffel, dann ständ da das Fleisch, das Wasser und das Öl. Das heißt, mehr gehört da nicht rein. Keine Stärke, keine Zuckersachen, keine Gewürze. Oftmals ist es auch so unter... Ja, mit Soße, es gibt auch mit Mangospiegel schon ein Produkt. Also so Dinge, die gar nicht da reingehören. Also je weniger Zutaten, je naturbelassener, umso besser das Produkt.
Und wie ist es bei den Obstgläschen? Weil die gibt es ja auch. Also die gibt es teilweise ja mit Getreide. Mhm. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir haben ja eben über diesen Gemüsebrei gesprochen. Mhm. Der nächste Brei wäre ja dann zum Beispiel dieser Obstgetreidebrei. Und dafür könnte man ja auch entweder Obst selbst kochen oder eben im Supermarkt einkaufen. Gilt das denn auch für diese Obstgläschen? Oder sagen Sie, die sind generell schon so mit Zucker voll, da würde ich generell die Finger von lassen. Oder sind diese Obstgläschen in Ordnung?
Nein, also die Obstgläschen, die gibt es ja in ganz purem Obst, wirklich einfach nur Apfel, Birne zum Beispiel. Und hier ist nur entscheidend, wir geben ja nicht das pure Obst, sondern gleich einen Obstgetreidebrei. Und da wäre dann die Möglichkeit, ein pures Obst zu kaufen und dann das Getreide unterzurühren. Oder auch einen fertigen Obstgetreidebrei. Da muss man manchmal gucken, da sind dann auch schon je nachdem Trockenfrüchte mit drin. Oder es versteckt sich häufig im Obstgetreidebrei auch Joghurt bei den Gläschen. Also auch hier wäre das im Endeffekt Apfel, Hafer, Aprikose, Hirse, weiß ich nicht, Birne, Dinkel. Mehr muss doch nicht drin sein.
Also einfach gucken, dass möglichst eine Getreidesorte drin ist und ein Obst. Und das kann man ja auch zu Hause selbst machen. Also entweder mit frischen Getreidekörnern oder es gibt da ja auch fertiges Pulver. Da könnte man eben auch, dann kann man die Mischung noch ein bisschen anders machen, als es in den Gläschen ist. Also wenn man jetzt mehr Getreide zum Beispiel möchte, kann man es ja auch selbst anrühren.
Genau. Und man kann eben auch frisches Obst verwenden. Also man kann ja hervorragend einfach einen Apfel pürieren oder eine Birne pürieren, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit, mit Haferflocken zusammen und dann ist man schon da.
Und das darf auch roh sein, auch für die Babys schon.
Ja. Ja, okay. Geht gut. Mhm.
Herr Koletzko, jetzt war gerade noch dieses Thema Zucker. Das ist ja auch so eine Frage. Also man sagt ja im ersten Jahr möglichst gar keinen Zucker. Das ist dann wieder schon schwierig, wenn die Kinder vielleicht schon ältere Geschwisterkinder haben, die vielleicht schon mal ein Eis bekommen oder so. Würden Sie grundsätzlich eine zuckerfreie Ernährung im ersten Lebensjahr und auch darüber hinaus empfehlen? Oder sagen Sie, naja, komm, so ein bisschen Zucker ab und zu gehört halt zum Leben dazu, kann man schon mal machen?
Also Säuglinge essen gerne Süßes. Die Muttermilch ist süß. Wir haben es eben schon gehört bei der Beikosteinführung. Mit Süßkartoffeln oder Karotten, die so ein bisschen süß sind, geht das manchmal leichter. Ich würde schon sagen, Süßes ist auch erlaubt, auch süßes Obst ist erlaubt. Aber ein starker Zuckerzusatz, ein sehr starker süßer Geschmack, der ist tatsächlich im Säuglingsalter assoziiert mit einer stärkeren Bevorzugung süßer Speisen. Später, das gilt auch für gezuckerte Getränke, deswegen möchten wir das nicht, weil das Kind auf die falsche Spur setzen kann. Und leider ist das auch bei vielen Fertigprodukten so. Wir haben gerade eine Arbeit veröffentlicht, wo wir mal die auf dem Markt angebotenen Beikostprodukte, nicht nur die Gläschen, sondern auch die Getreidebreie, angeschaut haben. Und da haben wir gesehen, dass bei den Produkten, die man im Markt kaufen kann, bei vielen wirklich noch Luft nach oben ist. Viele sind viel zu süß und haben zu wenig von den kritischen Nährstoffen, auf die es eigentlich ankommt.
Da fragt man
besonders
sich ja, warum.
Waren muss man,
also da fragt man sich ja tatsächlich, warum macht man das so? Weil ich meine, die Hersteller wissen ja letztlich auch, dass es für Babys ist. Warum kommt da überhaupt was rein, was nicht reingehört?
Es sind zwei Aspekte. Einmal ist es billig. Mit Zucker ein Lebensmittel herzustellen ist relativ billig. Ist billiger als Gemüse oder Obst reinzutun. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass Kinder das essen, wenn es sehr süß ist. Ja? Das verkauft sich gut. Besonders warnen möchte ich vor den Quetschbeuteln, den sogenannten Quetschis, die von der Nährstoffzusammensetzung überwiegend ganz schrecklich sind und wo auch die Fütterungsweise mit dem Lutschen aus dem Beutel wirklich in die völlig falsche Richtung geht.
Weil das so sehr an die Flasche erinnert? Oder, also weil das an die Flasche erinnert und an die Brust oder warum? Weil das so ein Saugen ist, diese Quetschbeutel? Oder warum würden Sie
das
abraten?
Ja, aber es wird ja in einem Alter gemacht, wo wir gerne möchten, dass die Kinder lernen zu essen, wo sie lernen, vom Löffel oder auch aus der Hand zu essen. Wir wollen ja nicht, dass die Kinder bis ins zweite Lebensjahr hinein an der Flasche nuckeln, sondern sie sollen lernen zu essen. Und da sind die Quetschis kontraproduktiv. Ich kann verstehen, wenn man das in einer Notfallsituation macht, wenn man unterwegs ist oder am Strand im Urlaub mal sowas braucht, wenn man nichts anderes hat. Aber es sollte nicht die Regel sein, solche Quetschbeutel zu verwenden.
Okay. Dankeschön. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Danke, Frau Baumann. Habe ich jetzt eben noch gar nicht gesagt. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt haben wir noch Frau Kopper aus Ludwigsburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Frage haben Sie oder welche Anmerkung?
Meine Anmerkung war einfach ein Tipp für junge Mütter. Ich habe drei Kinder, die ich alle sehr lang gestillt habe. Das letzte am längsten. Und mein Tipp ist, stillt es ruhig und dass die Mütter auf ihre eigene Intuition hören sollten. Denn die Kinder haben alle nicht viel gegessen als Beikost. Aber ich habe das Stillen genossen, die Kinder haben das genossen. Und dann, jetzt sind sie ja groß, die Jüngste ist 5 und alle essen ganz normal und alle essen alles.
Also, wie lange haben Sie denn gestillt, wenn ich fragen darf?
Also die Jüngste habe ich tatsächlich dann 3 Jahre gestillt, weil ich erst dann erfahren habe, dass WHO sagt, man sollte die Kinder bis zum dritten Lebensjahr stillen.
2 Jahre, sagen
genau.
Die, ne? Mindestens.
Und,
oder 2 Jahre wird empfohlen.
Mhm. Genau. Und obwohl das von der Gesellschaft nicht so arg anerkannt wurde, habe ich gedacht, nee, das ist mein Ding und ich mache das. Und das hat allen Kindern gut getan, das lange Stillen.
Ja. Sehr schön. Ja, genau. Danke Ihnen. Frau Kersting, ist das so? Also ich meine letztlich, klar, begleitend stillen oder begleitend die Flasche geben wird ja sowieso empfohlen. Aber es ist ja schon tatsächlich so, wenn man jetzt zu lange stillt, ich weiß nicht, auf dem Spielplatz ist, das Kind ist 1,5 oder schon 2 und man fängt dann an zu stillen, dass die Leute dann doch manchmal so ein bisschen komisch gucken. Also was ist da Ihre Empfehlung mit dem Stillen?
Entscheidend ist ja, dass zu einem gewissen Zeitpunkt, der irgendwann nach dem ersten Lebenshalbjahr liegt, zum stillen Beikost gegeben wird, um den Nährstoffbedarf zu decken, insbesondere den Eisenbedarf. Das ist entscheidend für die Ernährung des älteren Säuglings. Und ob daneben dann noch weiter gestillt wird und auch noch ins zweite Lebensjahr hinein gestillt wird, das ist weniger entscheidend, solange die anderen Lebensmittel ausgewogen sind. Und das kann man je nach Mutter und nach Kind, da kann man das Ende offen lassen. Da gibt es keine Empfehlung, dass nach 1,5 Jahren, nach 2 Jahren nicht mehr gestillt werden sollte oder dass Kinder noch bis ins zweite Lebensjahr gestillt werden sollten. Das Ende ist einfach offen und entscheidend sind die anderen Lebensmittel, die auch zunächst Beikost heißen, also Beifütterung. Und später ist es die Familienernährung.
Mhm, dann so mit dem ersten Lebensjahr oder wann spricht man dann von Familienernährung eigentlich?
Gegen Ende des ersten Lebensjahres beginnen die meisten Kinder am Familienessen teilzunehmen. Wir hatten ja vorhin schon die stückige Nahrung angesprochen, dass Kinder früh auch schon Brot selbstständig essen können. Und manche Kinder sind da schneller, die können das mit einem Jahr schon relativ gut und fast komplett. Andere brauchen etwas länger, bis ins zweite Lebensjahr hinein. Da kann man ganz großzügig sein und zuwarten. Wichtig ist, dass die Eltern ein gesundes Essen vorleben und die Kinder mit den Eltern gemeinsam Familienessen einnehmen und so in die Familienernährung hineinwachsen. Weil das Kind auch ein soziales Wesen ist und das Kind macht eine soziale Entwicklung durch. Und die geht dann eben in Richtung Umwelt und Abschauen von dem, was die Erwachsenen machen. Und da kommt den Eltern eine entscheidende Rolle zu.
Okay, also wirklich vorleben, vielleicht Spaß am Essen haben, selber kochen, die Gemüse auch mal zeigen, was man da verkocht und so weiter.
Genau.
Ja. Frau Koppe, danke, dass Sie angerufen haben und uns von Ihren Stillerfahrungen erzählt haben. Eine Frage, die ja Eltern auch immer noch beschäftigt, wir haben jetzt ja schon über Fläschchenmilch gesprochen und über das Stillen, aber ist ja auch diese Frage Vollmilch oder nicht. Also ich weiß, früher wurde empfohlen, ich habe jetzt noch mal ein Buch gesehen von 2003, da wurde empfohlen, Vollmilch bloß erst ab dem zweiten Lebensjahr. Jetzt heißt es, glaube ich, man kann schon relativ früh damit anfangen, also wenn dieser Obstgetreidebrei dann irgendwann zum Milchgetreidebrei wird zum Beispiel. Frau Gädchen, welche Milch soll ich dann dafür nehmen? Soll ich wirklich lieber die Prämilch nehmen? Soll ich vielleicht sogar Muttermilch dafür nehmen? Und ab wann kann ich Vollmilch verwenden?
Also man kann gleich von Anfang an da für den Brei die Vollmilch verwenden, also mit wirklich auch vollfettem Gehalt, also die 3,5 bis 3,8% Fett. Und das ist dieser eine Milchbrei mit den 200 Milliliter Milch. Wenn es darum geht, keine Vollmilch im ersten Lebensjahr, das ist ja so diese Mär, die sich oft hält, da geht es darum, dass die Kinder die nicht trinken sollen. Also die kommt nicht in die Flasche oder so. Das ist erst wirklich dann zum ersten Geburtstag hin, dass man sagt, ein bisschen Milch ins Glas oder in die Tasse.
Wieso ist das ein Unterschied, ob ich die trinke oder im Brei habe?
Das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich die trinke aus der Flasche, dann läuft die relativ schnell sozusagen in den Magen und dann in den Dünndarm und ich habe ein sehr schnelles Anfluten der Kuhmilcheiweiße eben im Dünndarm, was eher zu Unverträglichkeiten führt. Aber das Hauptproblem ist, wenn ich einmal weiß als Eltern, ach Mensch, ich kann die Milch in die Flasche geben, die Kuhmilch, die ist ja deutlich preiswerter als jetzt eine Prä 1 oder 2 Nahrung und dann geben die mehrere von diesen Vollmilchflaschen und dann haben wir ja einen viel zu hohen Eiweißgehalt. Mhm. Also es ist dann von der Versorgung her schnell. Und wenn ich einmal denke, das geht, dann sind die schnell bei zu viel.
Okay.
So, und wenn ich damit einen Grießbrei koche, dann isst das Kind den ja ganz langsam. Und der verweilt natürlich deutlich länger im Magen, weil ja da eben der Grieß, also das Getreide mit dabei ist oder die Haferflocken oder sonst was. Und dann habe ich wirklich ein ganz langsam geht quasi das Kuhmilcheiweiß in den Dünndarm und ich habe eine bessere Verträglichkeit.
Okay.
So,
es gibt ja
ich
noch,
kann natürlich
ich,
die...
Ja,
also,
nee, sagen
die,
Sie ruhig.
Es ging um die Pränahrung. Sie hatten gefragt, die Pränahrung, die könnte ich natürlich auch nehmen. Wobei ich immer denke, gerade da, wo eben noch gar keine Pränahrung im Einsatz war, muss ich sie jetzt nicht einsetzen. Und mit Muttermilch den Brei zuzubereiten, das kann gelingen, kann aber auch nicht gelingen. Also es kann sein, also dass die Muttermilch so enzymstark ist, dass sie mir die Bindung vom Getreide immer wieder löst und das wird einfach kein fester Brei.
Okay.
Also das kann passieren.
Das heißt, dann eher Prämilch oder Vollmilch nehmen. Okay. Ja. Wir haben noch gar nicht mehr so lange Zeit bis zu den Nachrichten, aber noch eine Hörerin in der Leitung, Evelyn Friedrichs aus Dublin, und Sie haben noch eine ganz konkrete Frage. Guten Morgen.
Guten Morgen, vielen Dank. Genau, und zwar habe ich einen fast 7 Monate alten Sohn und stille auch voll und möchte auch so lange wie möglich stillen. Habe auch jetzt im 6. Monat mit Brei und BLW angefangen, also eine Mischung.
Brei und was? Brei und womit?
Brei und die feste Nahrung.
Ach, Baby-Led-Weaning, okay, alles klar.
Genau.
Mit diesem Stückchen, was wir eben schon besprochen haben, okay?
Genau, einfach eine Mischung. Wenn er was in der Hand haben möchte, dann kann er da mal so drauf rumnuckeln. Und jetzt ist er aber noch nicht der größte Esser. Also er stillt sehr, sehr viel und auch gut und fängt jetzt auch so langsam an. Und jetzt ist aber die Frage nach dem Eisenspeicher, was vorhin auch gesagt wurde, dass der, das hat auch meine Kinderärztin gesagt, nach 6 Monaten aufgebraucht wird. Das heißt, was kann man machen, beziehungsweise ab wann müsste man sich Sorgen machen, dass zu wenig Eisen dem Baby zugeführt wird?
Frau Kersting, vielleicht könnten Sie das beantworten.
Ja, also die Empfehlungen lauten, dass man nach 6 Monaten mit der Beikost beginnen soll und die sollte eisenreich sein. Sie haben ja gesagt, Ihr Baby isst ja schon Beikost. In dem Fall würde ich versuchen, dass Sie tatsächlich diesen Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei als erstes einführen, damit Sie da diese wesentliche Eisenquelle haben. Ansonsten können Sie zuwarten und Ihr Kind weiter stillen und aber schon versuchen, jetzt diese fleischhaltige Nahrung zu geben. Das ist auch ohnehin der entscheidende Brei in der Säuglingsernährung.
Aber Sie wollten keinen Brei geben, Frau Friedrichs? Also Sie wollen das lieber mit Stückchen machen oder würden auch einen Brei nehmen?
Ich gebe auch den Brei, aber er ist halt noch nicht so der größte Esser. Also das sind so ein, zwei Löffelchen und dann reicht's. Und ich wollte einfach wissen, ob man sich sozusagen da Gedanken um den Eisenwert machen muss und ob es als Alternative zum Fleisch auch noch andere Lebensmittel gibt, die man geben könnte, die einen genauso hohen Eisenwert haben.
Ganz kurz vielleicht nochmal, Frau Kersting.
Es gibt Lebensmittel mit einem hohen Eisengehalt, da ist ja das Eisen nicht so gut ausnutzbar. Das sind die Getreide, zum Beispiel Haferflocken oder Vitamin C oder Hirse. Die müsste man mit Vitamin C reichem Obst kombinieren. Das kann man in einem Brei. Aber da Sie sagen, Ihr Baby ist ja imstande, vom Löffel zu essen und isst den Brei, wäre ich da ganz zuversichtlich und würde versuchen, das langsam mit Geduld weiter zu steigern.
Wie, danke schön. Danke, Frau Friedrichs, für Ihre Erfahrung. Ich hoffe, wir konnten Ihnen helfen. Und im Marktplatz geht es heute um die Frage, wie Babys und Kleinkinder gut ernährt werden können. Ja, und wir diskutieren weiter mit der Ernährungsberaterin Edith Gätjen, mit der Ernährungswissenschaftlerin Professor Mathilde Kersting und mit dem Kinder- und Jugendarzt Professor Berthold Kuletzko. Und wir erweitern die Runde auch um meinen Kollegen Thomas Meinhardt. Sie haben weitere Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die per Mail gekommen sind. Was war denn so dabei?
Das Thema vegan werden wir gleich noch ausführlich aufgreifen, vegane oder vegetarische Ernährung für Kleinkinder. Aber zunächst vielleicht zwei Fragen. Einmal von Frau Georgi. Sie sagt, langes Stillen für die Mütter. Hat das nicht auch negative Folgen für die Mutter, so gut das auch für das Kind ist? Und die gleiche Frage kommt von Frau Masur. Sie hat es nur noch etwas spezieller formuliert. Sie sagt, ihre Tochter ist 9 Monate alt, ein Frühchen. Sie stillt noch und sie sagt, sie hat bei der Geburt viel Blut verloren. Und fragt sich nun auch, muss ich, jetzt haben wir das Thema Eisen nochmal, aber muss ich auch als Mutter, die weiter stillt, mich besonders ernähren, weil das ja letztendlich auch an das Kind weitergegeben wird. Also negative oder besondere Aufmerksamkeit für die Mütter.
Herr Kuletzko, können Sie dazu was sagen?
Also zunächst mal muss man sagen, langes Stillen ist nicht von Nachteil für die Mutter. Wir wissen im Gegenteil, je mehr Muttermilch eine Frau produziert, umso mehr ist sie auch geschützt vor bestimmten gesundheitlichen Risiken. Das gilt einmal für die Risikoreduktion für Eierstock- und Brustkrebs. Das ist tatsächlich ein Schutzeffekt, der abhängig ist von der Milchmenge, die eine Frau produziert hat. Und zum anderen braucht ja die Muttermilch Energie, die Bildung der Muttermilch. Und wir wissen, dass Frauen, die länger stillen und die viel Milch dem Kind geben, tatsächlich auch leichter an Gewicht abnehmen nach der Geburt und die Fettpolster, die man in der Schwangerschaft fühlt, natürlicherweise anlegt, leichter abbauen. Also so gesehen muss man da keine Sorge haben. Okay. Zur Ernährung, zu der Frage von Frau Masur. Bei dem Blutverlust muss man keine Angst haben, weil die Muttermilch sehr wenig Eisen enthält. Deswegen haben wir ja eben schon gesagt, ist es uns so wichtig, dass wir mit der Beikost Eisen zuführen, weil das mit der Muttermilch nicht gut geliefert wird. Und deshalb ist auch ein langes Stillen für die Eisenversorgung der Mutter kein Problem. Es gibt aber trotzdem natürlich die Empfehlung, dass sich Frauen in der Stillzeit ausgewogen und gemischt ernähren sollen, weil bestimmte Nahrungsstoffe aus der Ernährung der Mutter tatsächlich die Muttermilchzusammensetzung beeinflussen. Das gilt zum Beispiel für die Vitamine, das gilt auch für die Fette. Es ist uns sehr lieb, wenn Frauen in der Stillzeit regelmäßig fettreichen Fisch wie Lachs, Makrele, Hering essen, um diese wichtige Omega-3-Fettsäure DHA auch in guten Gehalten der Muttermilch zu haben.
Und wie ist es
das
damit,
gilt für Frühchen ganz besonders.
Und wie ist es da mit Zucker? Also wenn ich jetzt irgendwie Heißhunger habe auf Schokolade oder ich weiß es nicht, weil es ja auch doch Kraft kostet, das Stillen. Also ist bei der Mutter Schokolade erlaubt oder Süßigkeiten erlaubt?
Es ist gar nichts verboten. Alles ist erlaubt, bis vielleicht auf Alkohol und Nikotin. Das sollte man wirklich vermeiden. Aber sonst darf man natürlich alles essen in Maßen, aber beim Zucker muss man jetzt keine Sorge haben, das wirkt sich auf der Stillen nicht wirklich nachteilig aus. In der Schwangerschaft ist das problematischer, weil der Blutzucker der Schwangeren gleich auch auf den Blutzucker des ungeborenen Kindes sich auswirkt, aber in der Stillzeit kann man da gelassen sein.
Schade, ne? Eigentlich, wo man doch immer so einen Heißhunger hat, gerade in der Schwangerschaft und Stillzeit. Naja, wir haben noch einen Hörer, Michael Lieberer aus Greifswald. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen in die Runde. Ich habe Ihre Sendung so mit halbem Ohr aufmerksam verfolgt trotzdem und bin auf eine Sache gestoßen. Als Großvater mehrerer Enkel kommen wir auch mit Fertignahrung und so weiter in Kontakt und sind also auf Bio-Apfelmus gestoßen, was extrem süß war. Da wir selber auch noch ein paar Äpfelbäume im Garten haben und selber was daraus machen, kann ich das so sagen. Und das ist für mich auch bedenklich, weil da meines Erachtens eine Prägung des Geschmacks in diese extreme Süße verfolgt. Und eigentlich, ich sag mal, der Konsument für spätere süße Produkte geschmacklich auf diese Art und Weise erzogen werden. Da ich auch noch gelesen habe, dass es also extra Apfelsorten sind, die dafür extra angebaut werden, nur zu diesem Zweck, sehe ich da also durchaus Hintergedanken der Industrie dahinter, dass sie also, ich sag mal, so ein geschmacklich einfältiges Mousse eigentlich anbieten. Und möchte das auch nochmal also als sehr bedenklich kennzeichnen. Mhm. Und vielleicht noch letztes Wort dazu. Wir haben also verschiedene alte Apfelsorten im Garten. Wenn man daraus Apfelmus macht, hat man also gegenüber diesem sehr extrem süßen Mus, also wirklich eine Geschmacksvielfalt im Glas, die gar nicht zu vergleichen ist und längst nicht so süß ist.
Also da ist dann auch nochmal die Frage nach selbst gekocht oder gekauft. Frau Kersting, ist Ihnen das schon mal begegnet? Also würden Sie auch sagen, dass dieses Apfelmus oder dieses Obstmus aus dem Supermarkt, dass das jetzt extra besonders süß gemacht worden ist, damit Kinder es mögen? Haben Sie da schon mal was zu gehört?
Es kann natürlich sein, dass bestimmte Obstsorten verwendet werden, die süßer schmecken als andere Obstsorten. Und auch nicht alle Obstsorten schmecken gleich süß. Aber wir empfehlen ja generell sowohl beim Gemüse wie auch beim Obst Abwechslung. Also nicht immer dieselbe Sorte, vielleicht auch nicht immer dieselbe Gläschenmarke, wenn ich Gläschen verwende, sondern abwechseln. Und damit kommen abwechselnde Geschmäcker und auch abwechselnde Zuckergehalte. Und wir beginnen ja in der Beikost mit einem Gemüsebrei und nicht mit einem Obstbrei. Und die späteren obsthaltigen Breie sind ja keine puren Obstmahlzeiten, sondern immer Mischungen mit anderen Lebensmitteln, sodass die Süße, die vorhanden ist, abgeschwächt wird. Aber der Hörer hat natürlich recht. Eine extreme Süße sollte vermieden werden, was ja auch schon angesprochen wurde, weil Kinder sich an die Süße gewöhnen und später eben dann ihre Süßpräferenz, die ohnehin bei Babys vorhanden ist, dann noch weiter verstärkt wird.
Wir sind dann aber auch wieder beim Thema Kochen oder Kaufen, weil das ist auch immer so ein Argument, was ja oft vorgebracht wird, wenn man kauft. Jedes Gläschen schmeckt immer gleich. Also wenn ich weiß es nicht, Pasta Bambini oder sowas gibt's ja, also Pasta mit Tomatensauce zum Beispiel, schmeckt immer gleich. Wenn ich aber selber koche, also den Gemüsebrei koche oder auch das Obstmus koche, ich habe ja immer so ein bisschen eine andere Konsistenz und ein bisschen einen anderen Geschmack. Das heißt, würden Sie da sagen, das ist dann schon eher das Selbstgekochte, was dann irgendwie den Geschmack ein bisschen besser noch schult, oder soll man sich da auch gar nicht so einen Stress machen?
Selbstverständlich, wenn ich selber koche, kann es jeden Tag ein wenig anders schmecken. Ich habe die Möglichkeit, auch stärker in den Gemüsesorten, Obstsorten zu wechseln, als es bei den Fertigprodukten der Fall ist. Aber ich würde mich nicht sklavisch auf die eine oder die andere Art der Beikostzubereitung festlegen, sondern wenn ich selbst kochen kann, ist das schön und gut, würden wir auch favorisieren. Wenn es aber mal nicht klappt oder es vielleicht auch nicht von der Mutter technisch gut bewerkstelligt wird, kann sie auch Gläschen verwenden. Idealerweise wäre natürlich dann das so, dass man, wenn es geht, selbst kocht und wenn es nicht geht, Gläschen verwendet. Und die Gläschen, was auch schon angesprochen wurde, sollten in der Zusammensetzung möglichst den Rezepten für die Selbstzubereitung entsprechen. Okay. Also generell ist beides möglich und da beide Varianten auch verfügbar sind, müsste eigentlich jede Mutter ihre Variante finden, die auf sie persönlich am besten zugeschnitten ist.
Ja, und das spielt sich ja auch nach einer Zeit dann auch ein. Da hat man dann ja ein ganz gutes Gefühl dafür. Dankeschön, Herr Lieberer. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung und zwar ist das Christian Bubner aus Halle. Guten Morgen.
Guten Morgen. Meine Frage richtet sich daran, ob Kinder bereits ein Sättigungsgefühl entwickelt haben im Kleinkindalter oder ob man Quantitäten von der Nahrung her vorgeben sollte.
Also ob man sagt, ich nehme jetzt einen halben Becher oder ich nehme jetzt 20 Löffel oder ähnliches und dann ist Schluss. Frau Gätjen, genau. Frau Gätjen, können Sie da was zu sagen? Wann merke ich denn, ob mein Kind satt ist oder nicht mehr möchte? Gibt sowas so ein Sättigungsgefühl?
Also das gibt es auf jeden Fall, das Sättigungsgefühl, auch schon von Anfang an. Hier ist jetzt noch meine Frage an den Zuhörer, welches Alter meinen Sie? Weil Sie hatten, glaube ich, gerade Kleinkindalter gesagt.
Genau, also unser Sohn ist jetzt 16 Monate alt und er isst halt relativ viel, glaube ich. Und manchmal bin ich ein bisschen erschrocken darüber, wie viel es tatsächlich ist.
Und Sie meinen, das könnte zu viel sein dann? Mhm.
Ja, deswegen.
Also wir haben ja so Mengenangaben, die ja auch für die Kleinkinder eben vorgegeben sind, was so die verschiedenen Lebensmittelgruppen angeht. Und wir haben Lebensmittelgruppen wie zum Beispiel Gemüse, auch Obst und auch Getreide, wo man wirklich sagt, das ist der grüne Bereich, da darf es durchaus mehr sein. Und wenn es eben sowas ist wie Milch- und Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier, wo man eben sagt, das ist portioniert, davon gibt es eben nicht so, dass sich das Kind eben wirklich frei bedienen kann. Also man könnte eben das Angebot schon so steuern, dass eben man keine Sorge haben muss. Und es gibt Kinder, wenn die langsam essen und wenn die einfach gerne essen, also ich nenne sie schon mal ganz gerne die Hobbyesser, also die einfach gerne essen, die bleiben da sitzen und die können große Mengen eben wirklich auch schaffen. Und da ist es oftmals sinnvoll, wenn man das merkt, dass man einfach sagt, eine Mahlzeit dauert bei uns eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, so das also, was, sage ich jetzt mal, angemessen ist bei Ihnen, und dann sind wir alle fertig. Und dann kann man denen darüber helfen, eben nicht zu viel zu essen, über ihren Hunger hinweg, und zu lernen, diesen Hunger eben auch frühzeitig eben auch zu spüren. Das ist ja das, was entscheidend ist. Ja. Und das Allerwichtigste ist, dass sie eben nicht zwischendurch essen. Also bei Mahlzeiten viel essen ist okay, aber nicht zwischendurch essen. Also Mahlzeiten einhalten.
Herr Bubner, ist das damit beantwortet oder haben Sie noch eine Frage dazu?
Ja, nee, das ist schon interessant gewesen und auch das halt, wie schon gesagt, dass das Gemüse und die guten Produkte halt in gewisser Menge dann halt auch mehrfach dann verwendet werden können, halt auf welche Produkte halt dann nachzugeben ist. Ne?
Okay, ganz vielen Dank für Ihren Anruf.
Alles klar, danke.
Herr Kuletzko, ich wollte noch mal einmal aufgreifen, was Frau Gätjen gerade gesagt hat, dieses Thema Zwischenmahlzeiten. Also ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja diese drei festen Mahlzeiten, die man eigentlich hat, morgens, mittags, abends. Und dann, gibt es natürlich immer noch mal Gelegenheit zum Snacken. Das ist natürlich bei den ganz Kleinen eher nicht so, sondern eher bei den älteren Kindern. Wie viele Snacks zwischendurch sind denn aus Ihrer Sicht erlaubt?
Das ist ja so eine Entwicklung im Säuglingsalter. Ist ja so, dass Kinder oft 10-12 Mal am Tag gestillt werden und dann entwickeln sich mehr regelmäßige Rhythmen. Mit der Beikosteinführung haben wir dann vielleicht noch so 6 Mahlzeiten am Tag und im Grunde wollen wir dann auch langfristig in diese Richtung gehen. Natürlich ist jedes Kind unterschiedlich, man muss das nicht sklavisch festlegen, aber es ist schon eine gute Idee, feste Rhythmen zu haben mit 3 Hauptmahlzeiten, morgens, mittags, abends und dann noch je einer Zwischenmahlzeit am Vormittag und am Nachmittag. Wichtig ist, dass Kinder einfach Rituale lernen und nicht den ganzen Tag, wie wir das nennen, grasen und immerfort zwischendurch essen und dann zu den Hauptmahlzeiten auch keinen Appetit mehr haben. Auch weil ja viele dieser Snackmahlzeiten dann von der Nährstoffzusammensetzung auch gar nicht so großartig sind.
Also diese Maiswaffeln zum Beispiel, meinen Sie? Oder was meinen Sie mit den?
Ja, das sind dann oft süße oder salzige Snacks, die von der Nährstoffzusammensetzung gar nicht so gut sind. Und mit den Hauptmahlzeiten kann man wirklich ganz leicht eine ausgewogene Ernährung erreichen. Also ich glaube schon, dass das ein guter Tipp ist. Kinder dürfen immer zwischendurch Wasser trinken. Da sollte man keine Einschränkung machen. Wenn ein Kind wirklich quengelt und ganz hungrig ist, kann man ihm auch mal zwischendurch ein Stück Obst oder eine Tomate oder ein Stück Gurke geben. Aber es sollte schon so sein, dass man Kinder dazu bewegt, diese festen Rhythmus zu erlernen, 3 Hauptmahlzeiten, 2 Zwischenmahlzeiten.
Okay. Herr Meinert, Sie haben noch weitere Fragen von
Hörerinnen und Hörern. Wie angekündigt von Frau Morgenhauer, die Frage, sie sagt, es ist schade, dass vegane oder vegetarische Ernährung bei Kindern oft kritisiert wird. Sie findet sie gut. Und es gibt dazu aber fast dann die Gegenfrage von Frau Schöler. Sie möchte wissen, ist Fleisch im ersten Lebensjahr wichtig, also vegetarisch oder auch mal Fleisch?
Frau Kersing, bleiben wir vielleicht mal bei der ersten Frage, vegetarisch oder vegan, was muss ich dabei beachten?
Wir haben ja von der Standardernährung bisher gesprochen. Das ist die Ernährung, die alle Lebensmittel enthält, also auch tierische Lebensmittel, auch Fleisch als Eisenquelle und auch Milch. Die Kuhmilch ist schon angesprochen worden. Bei der vegetarischen Ernährung muss man ja einen Ersatz für das Fleisch finden, und zwar für das Eisen. Das ist theoretisch möglich und auch praktisch umsetzbar, indem man anstatt Fleisch dann eine Kombination von eisenreichem Getreide, zum Beispiel Haferflocken, verwendet mit Vitamin C-reichem Obst oder Vitamin C-reichem Gemüse. Dann kann der Körper das schlecht verfügbare Eisen aus dem Getreide besser ausnutzen. Eltern müssen das wissen, weil diese Kombination innerhalb der Mahlzeit vorhanden sein muss und nicht in zwei Mahlzeiten getrennt gegeben werden kann. Wenn Eltern das wissen, kann man das machen. Wir haben allerdings keine Daten in Deutschland zur Eisenversorgung von Kindern, die in dieser Variante, also lacto-vegetarisch ohne Fleisch ernährt werden. Während wir wissen, dass Kinder bei der Standardernährung mit Fleisch im zweiten Lebenshalbjahr schon relativ geleerte Eisenspeicher haben und die Eisenversorgung deswegen ja auch von uns als wichtig erachtet wird. Dann hatten wir die nächste Variante, die angesprochen wurde. Das war die vegane Ernährung, in der sämtliche Lebensmittel ausgeschlossen werden. Und wir bewerten die vegane Ernährung wie eine restriktive Kost, also wie eine Diät, die zum Beispiel Kinder bekommen müssen, die eine Stoffwechselkrankheit haben und bestimmte Lebensmittel nicht vertragen. Solche Kinder können gut ernährt werden, werden sie auch, weil sie in kinderärztlicher Behandlung sind, Betreuung sind und von Ernährungsfachkräften die Eltern beraten werden. Und wenn das bei der veganen Ernährung gewährleistet ist, das Kind wird von einem Arzt, die Eltern werden von einem Kinderarzt gut betreut und es gibt eine fachliche Beratung zur Ernährung, dann kann auch eine vegane Ernährung klappen. Aber mit pauschalen Empfehlungen für eine vegane Ernährung sind die Risiken groß, dass die Kinder eben nicht alles bekommen, was sie brauchen und die Eltern nicht genau Bescheid wissen, wann in welchem Stadium welche Nährstoffe supplementiert werden müssen, weil bei der veganen Ernährung die Lebensmittel allein eben nicht ausreichen und Nährstoffe separat zugefügt werden müssen. Deswegen, ganz kurz gesagt, Standardernährung ist die Ernährung, die wir am Anfang besprochen haben.
Also mit Fleisch und
mit Fleisch, mit Milch, auch mit Ei. Die zweite Variante, man kann es auch sagen, zweite Wahl, das ist die vegetarische Ernährung, bei der man gut Bescheid wissen muss. Und die vegane Ernährung bedarf einer tatsächlichen individuellen Begleitung und Betreuung.
Frau Gethien, würden Sie das so auch unterstreichen, weil Sie haben ja auch ein Buch geschrieben zum Thema vegane Ernährung. Geht das auch, also haben Sie das genauso beschrieben, dann auch die vegane Ernährung, oder wie kann das aus Ihrer Sicht funktionieren?
Ja, also mir ist auch ganz wichtig, oder uns ist ganz wichtig, also ich habe es ja mit Dr. Keller zusammengeschrieben, das Buch, dass eben eine gute Beratung auf jeden Fall da sein muss. Und entscheidend bei der veganen Ernährung, also im ersten Lebensjahr, ist ja eben auch, dass wir Muttermilch als wirklich eine wertvolle Quelle, eben Nährstoffquelle eben auch haben und dass eben ganz klar Vitamin B12 substituiert wird. Und dann kann das sehr, sehr gut laufen, aber es muss geguckt werden, wobei ich eben an der Stelle, weil es immer wieder so betont wird, dass man da so besonders gucken muss. Ich finde, es gibt auch viele mischköstlich ernährte Kinder, die nicht gut ernährt sind. Also das kann ich beides in richtig und in falsch machen. Und das ist mir immer noch mal wichtig, das zu betonen, weil oft so gesagt wird, vegan ist eher falsch als mischköstlich. Das sehe ich nicht so, weil ich sehe auch Kinder, die mischköstlich nicht nährstoffreich und gut ernährt werden, aber mischköstlich.
Herr Kuletzko, möchten Sie da noch was ergänzen als Kinder- und Jugendarzt?
Nein, ich bin absolut einverstanden mit dem, was gesagt wurde. Möchte aber doch noch mal betonen, dass vegane Ernährung ohne gute Beratung und ohne Nahrungsergänzung tatsächlich ernste Risiken hat. Wir sehen in den Kinderkliniken regelmäßig immer wieder Kinder, die schwere Schäden haben, insbesondere durch den Vitamin B12-Mangel mit auch einer Schädigung
Was passiert, wenn Vitamin B12 fehlt?
Also Vitamin B12 ist ja für die Zellfunktionen sehr wichtig und besonders schnell und schwerwiegend können Schäden auftreten am sich entwickelnden Nervensystem. Und die tragische Situation ist, dass etwa die Hälfte der Kinder, die einen schweren Vitamin B12-Mangel durch vegane Ernährung im Säuglingsalter erleben, dass sie dauerhaft neurologische Schäden in ihrer Entwicklung zurückbehalten. Also das ist eine ernste Lage. Deshalb ist es uns so wichtig, wie Frau Professor Kersting schon sagte, dass diese Kinder wirklich gut beraten werden und dass sie eine Supplementierung der kritischen Nährstoffe bekommen, um ihre Gesundheit und Entwicklung möglichst gut zu unterstützen.
Und was Frau Gätjen gerade gesagt hat, dass es auch bei Kindern, die letztlich Fleisch und Milch bekommen, auch zu einer Mangelernährung kommen kann. Erleben Sie das auch in Ihrer Praxis? Also in der Praxis?
Ja, klar, natürlich. Wir haben ja darüber gesprochen. Es gibt Mangelsituationen an Eisen, an anderen kritischen Nährstoffen. Es gibt Überernährung. Es gibt schon im frühen Lebensalter, im Kleinkindesalter Kinder, die viel zu dick sind. Das gibt es natürlich. Auch da ist es ja gut, dass Kinder regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen beim Kinder- und Jugendarzt und dass die Eltern die Möglichkeit haben, mit dem Kinderarzt das auch zu besprechen und sich beraten zu lassen und gegebenenfalls auch sich weiterverweisen lassen an eine qualifizierte Ernährungsberatung.
Aber würde der denn auch einen Eisenmangel feststellen? Sieht man das, wenn ein Kind einen Eisenmangel hat oder merkt man das dem Kind an?
Es gibt klinische Hinweise, zum Beispiel die Farbe der Schleimhäute, andere Hinweise gibt es. Und der Kinderarzt kann natürlich auch einen Bluttest machen, wo man sehr genau sehen kann, wie die Eisenversorgung ist.
Okay.
Wir haben noch die Löffelchen-Problematik zu besprechen. Einige Hörer sagen, mein Kind, mein Baby nimmt den Löffel gerne. Andere sagen, es schlägt den eher weg und möchte lieber den Löffel selber nehmen oder vielleicht auch mit dem Löffel von Papi Mamis Teller essen. Wie verhalten sich Kinder da oder warum verhalten sie sich überhaupt so unterschiedlich, was den Löffel angeht?
Frau Kersting, können Sie das erklären?
Diese Autonomiewünsche von Kindern, die sollte man ja unterstützen. Das ist doch das, was wir wollen, dass Kinder es selber lernen. Mhm. Das ist in dem Moment etwas mühsam, weil der Brei dann auch mal auf dem Fußboden landet. Wenn man aber diese Toleranz hat, dann würde ich wirklich sagen, es ist gut, wenn das Kind den Löffel in die Hand nimmt und selber versucht zu essen, weil es wird dann tatsächlich auch schneller lernen, selber zu essen.
Ja, und wie ist dieses ganze Thema, also das Essen erkunden, ich sag mal mit den Händen, mit beiden Händen in die Breischüssel kneten, verteilen im Gesicht auf dem Tisch, wo manche Eltern dann ja irgendwann wirklich, Frau Kersting, würden Sie sagen, da wäre doch vielleicht wichtig, dass man mal ein bisschen so Regeln erlernt schon früh oder ist das schon in Ordnung, auch dieses haptische?
Ich sehe das genauso, wie das Professor Okulescu gerade beschrieben hat. Man sollte Kinder fördern und sich freuen, wenn sie neuromotorisch oder motorisch angeregt sind und Neues ausprobieren möchten. Und wenn das dann etwas chaotisch zu Hause aussieht, das sollte man akzeptieren, weil das für die Kinder und für die Fortschritt in der Entwicklung sicherlich von Vorteil ist.
Aber wie lange? Weil ich kann jetzt einmal ein Beispiel von mir bringen, weil meine Tochter ist 5 und ist immer noch mit den Fingern in jedes Essen, also immer noch mal in die Hand nehmen, immer noch mal kneten, immer noch mal irgendwie untersuchen. Also ist das in dem Alter auch in Ordnung oder würden Sie sagen, gut, irgendwann muss es doch mal irgendwie Regeln geben beim Essen, die man einhalten sollte?
Es werden sich auch Regeln geben, aber wenn man als Eltern dauernd auf den Regeln besteht, werden die sich wahrscheinlich schwerer einüben lassen, als wenn man als Eltern irgendwie drüber weggeht und das nicht als interessant ansieht.
Okay, also die Kinder ruhig ausprobieren lassen, Löffel, großer Löffel, kleiner Löffel, Hände, das ist alles in Ordnung, auch wenn es nachher man alles waschen muss und alles abwischen muss.
Okay. Und vielleicht sollte man auch daran denken, dass Menschen in Indien lebenslang mit der Hand essen.
Das stimmt.
Und dass das natürlich auch ein Teil des Erfolges von Fastfood-Restaurants ist, dass man da mit der Hand die Pommes frites essen darf.
Stimmt.
Also es ist ja nicht so schrecklich, wenn das Kinder das tun, oder?
Ja, ist es nicht. Aber es ist manchmal schon, strapaziert die eigene Toleranzgrenze ja manchmal schon ein bisschen. Herr Meinert, haben Sie noch eine kurze
Frage. Kann man das selbstgekochte Essen für die Eltern auch einfach pürieren? Also Erbsen mit Möhrchen, Kartoffeln, da macht man Kartoffelbrei draus, Tomatensauce. Das Elternessen pürieren, geht das?
Frau Gätjen, was würden Sie sagen?
Ja, das geht. Also man muss so ein bisschen gucken auf den Salzgehalt, wenn der nicht zu stark ist und dass eben nicht vielleicht vorher eben da Zwiebeln geröstet worden sind. Ja, also das wären so Sachen, die sind eher für die Kinder noch ein bisschen unverträglich. Aber ansonsten kann man im Endeffekt, gerade was jetzt so diese Gemüse-, Kartoffel-, Getreideküche angeht, wunderbar eben auch gleich nutzen und das dann eben, also schonend garen und dann pürieren.
Und dann mit Gewürzen vielleicht darauf achten, dass man vielleicht dann...
Gewürze gehen, also auch frische Kräuter zum Beispiel oder sowas, das kann man den Kindern ja durchaus auch anbieten. Wir müssen mit großen Mengen an Salz vorsichtig sein, genauso wie eben eventuell mit scharfen Lebensmitteln, also scharfen Gewürzen und Säure. Das sind so die Dinge, wo die Kinder schon mal Probleme mit haben. Aber ansonsten, wenn das wirklich nährstoffschonend und gut gegart worden ist, kann man wirklich gemeinsam essen, was ja eigentlich auch das Ziel ist.
Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Das war der Marktplatz zum Thema Babynahrung. Danke an die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, Frau Gätjen, Frau Kersting und Herrn Kuletzko. Danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht haben. Mein Name ist Britta Mersch. Ich danke für Ihr Interesse. Im Marktplatz nächste Woche, da wird sich Sina Fröndrich mit dem Thema Spielzeug beschäftigen. Welches Spielzeug gehört ins Kinderzimmer? Und jetzt in Umwelt und Verbraucher spricht Georg Ehring zur Frage, was der neue Lockdown eigentlich für Verbraucher bedeutet. Danke und tschüss.